a dream. It's a dream coming true.
NBA mit deutscher Brille.
Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler.
Roundup zu den letzten drei Spielen. News rund um Rookie of the Year, All-NBA-Teams, Corona, den Mavs und ein paar Trainerentlassungen. Mann, was war da denn los in den letzten zwei Tagen? Ich habe einiges zu berichten, auch über Monster-Performances, Comebacks. Junge, wo soll ich denn überhaupt anfangen? Also, ich fange mit den Spielen an. Chronologisch, Bucks gegen Nets vorgestern, also vorletzte Nacht. Letzte Nacht Sixers gegen Hawks und Jazz gegen Clippers. Alles wirklich crazy Games. Danach kommen die News, das Wichtigste aus den letzten zwei Tagen, und da war wirklich einiges dabei. Ja, fangen wir mit dem Spiel Bucks gegen Nets an. Das habe ich live geschaut. Allerdings musste ich fast die gesamte zweite Halbzeit am Handy schauen, weil die Telekom mich mal wieder im Stich gelassen hat. Vielen Dank nochmal. Das hatte mir auch den Nerv genommen, gestern einen Daily Pod rauszuhauen. Deswegen kommt heute alles komprimiert in dieser Folge. Ja, dieses Spiel Bucks gegen Nets. Es stand 2-2 in der Serie. Die Bucks haben das Spiel überwiegend dominiert. Bei den Bucks hat eigentlich alles funktioniert. Nur PJ Tucker hat seine Dreier nicht getroffen. Aber Giannis hat funktioniert. Middleton funktionierte. Brook Lopez. Auch Jrue Holiday und vor allem Pat Connaughton von der Bank hat mir extrem gut gefallen. Und bei den Nets war überraschend kurzfristig James Harden zurückgekehrt. Da gab es ja ein paar Stunden vorher noch die Meldung, dass er raus ist für Spiel 5. Und ein paar Stunden vor Spiel hieß es dann, er könne doch spielen. Ging auch fast 46 Minuten, also die Verletzung schien wirklich ausgestanden zu sein. Aber er hatte noch überhaupt keinen Rhythmus, traf keinen einzigen seiner 8 Dreierversuche. Generell traf er nur einen Wurf bei 10 Versuchen. Dennoch ist seine Präsenz wichtig. Kyrie Irving fehlt noch weiterhin. Ich denke mal, ihn werden wir auch nicht mehr in dieser Serie sehen. Laut Yahoo Sports soll er auf jeden Fall in Game 6 auch draußen bleiben. Für ihn spielte Bruce Brown, der hatte aber keinen großen Impact aufs Game. Joe Harris traf wieder seine Würfe nicht, aber dafür Jeff Green von der Bank extrem stark. War zwischenzeitlich, glaube ich, bei 6 von 6 Dreiern, am Ende mit 7 von 8, 27 Punkte. Der X-Faktor, um dieses Spiel zu gewinnen. Auch Blake Griffin war stark, traf seine Dreier wieder ganz ordentlich und konnte Giannis zumindest etwas eindämmen. Aber es war eben der Abend von Kevin Durant und ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. 49 Punkte, 17 Rebounds, 10 Assists, 3 Steals, 2 Blocks, nur 3 Turnover. Er spielte jede einzelne Sekunde dieses Spiel, also richtiger Superstar-MVP-Mode. Ich habe mich gesegnet gefühlt, dieses Spiel gesehen zu haben. Das war einer der besten Playoff-Performances, die ich jemals gesehen habe. Und ich bin jetzt kein KD-Jünger, ich bin kein großer KD-Fan. Also ich bin relativ neutral gegenüber Kevin Durant. Der Typ ist meistens eine Maschine, ist wirklich einer der besten Scorer aller Zeiten. Aber sowas, wie er heute in diesem Spiel abgeliefert hat, Hut ab. Echt allerhöchsten Respekt. Er wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen. Er wusste, wie wichtig es war, zu Hause dieses Game 5 zu gewinnen. Und er war sowas von locked in. Wahnsinn. Hat die Dreier da reingehauen. Gerade zum Ende im vierten Viertel war er so heiß gelaufen. Er war einfach nicht zu stoppen. Gut, Giannis hat man leider nicht oft genug bei KD gesehen in der Verteidigung. Verstehe ich wieder mal nicht, aber nun gut, sie haben es mit verschiedenen Verteidigern versucht. Kevin Durant war es egal, er hat alles reingehauen. Er hat am Ende noch einen ganz, ganz wichtigen Rebound beim Freiwurf von Giannis geholt. Und wirklich, nochmal wow, Respekt. KD hat überall Respekt bekommen von der ganzen Liga. Ganz viele Tweets gab es da und Insta-Beiträge über ihn. Und obwohl ich halt für die Bucks war, war ich wirklich irgendwie froh, das gesehen zu haben, weil das einfach richtig Bock gemacht hat. 16 aus 23, 4 von 9 Dreiern, 13 von 16 Freiwürfen, Wahnsinn. Und so drehen die Nets das Spiel, gewinnen 114 zu 108. Die meiste Zeit, also bis Mitte des vierten Viertels, waren sie in Rückstand, teilweise sogar mit 17 Punkten hinten im dritten Viertel. Da lief alles wie am Schnürchen bei den Bucks. Giannis kam am Ende auf 34 Punkte, 12 Rebounds, 4 Assists, traf 14 aus 22, auch 2 von 4 Dreiern, das lief diesmal deutlich besser, da wurde er ja schon wieder oft früher kritisiert, warum er diese Dreier aus dem Dribbling nimmt, ohne dass das nötig sei. Gut, er hat das so bei sich im Kopf, dass er das mal machen muss, um halt einfach die Verteidigung ein bisschen zu locken. Aber eigentlich ist es auch egal, weil die Verteidigung trotzdem nicht drauf reagiert. Sie lässt ihn den Dreier werfen. Aber ich find's okay, wenn er sie ab und an mal wirft. Er hat im vierten Viertel hat er in einer entscheidenden Szene, hat er da einen genommen, der war unnötig, den hätte er nicht nehmen sollen. Also da dann bitte nicht, aber ab und an kann er schon mal einen versuchen einzustreuen. Nur bitte keine 10 Stück mehr werfen, wie in irgendeinem der vorigen Spiele. Middleton mit 25 Punkten hat auch immer wieder versucht, Kevin Durant zu kontern, hat meistens nicht mehr so gut geklappt. Vor allen Dingen im vierten Viertel hat er nur 1 von 6 getroffen. Ja, aber gerade am Ende war sowieso die Bucks Offense wieder alles andere als effizient. Da sind sie irgendwie wieder in alte Muster verfallen. Alles, was sie vorher richtig gut gemacht hatten, haben Jrue Holiday überwiegend den Ball gelassen, der dann die Plays gemacht hat. Oft auch dann Giannis und Brook Lopez gefunden hat. Holiday daher auch mit 8 Assists, hatte zudem 19 Punkte. Die Bucks auch 13 von 32 Dreiern getroffen. Also eigentlich kann man den Bucks nicht viele Vorwürfe machen, außer dass sie halt am Ende ihre Struktur verloren haben. Aber 40 Minuten lang haben sie echt ein richtig gutes Spiel gemacht. Nur Kevin Durant hat halt 47 von 48 Minuten einfach absolut überperformt. Und wäre auch irgendwie bitter gewesen, wenn die Nets dieses Spiel verloren hätten. Denn das finde ich immer schade, wenn so eine super Performance in einer Niederlage untergeht. Die Nets also jetzt 3-2 vorne. Es geht wieder nach Milwaukee. Ich hoffe, die Fans reißen nochmal richtig einen ab. Und ich hoffe, dass die Bucks einfach nochmal gewinnen können und wir einen Game 7 bekommen. Das würde richtig Laune machen. Kommende Nacht ist ja Game 6. Das werde ich mir reintun. Hoffen wir, dass diese ganzen Resets von der Telekom jetzt gereicht haben und ihr dann morgen früh meinen Pod hören könnt. Samstag 2.30 Uhr wäre übrigens Game 7, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und dann gehen wir mal weiter nach Philadelphia, denn da gab es Game 5, nachdem die Hawks ja Game 4 gewonnen haben. Und das war das nächste sehr, sehr denkwürdige Spiel, denn die Hawks haben einen 26-Punkte-Rückstand aufgeholt. Das ist das drittgrößte Comeback in den letzten 25 Jahren Playoff-Geschichte. Die Grizzlies haben mal 27 aufgeholt, 2012 gegen die Clippers und die Clippers wiederum aber 31 Punkte 2019 gegen die Warriors. Über die ganze Playoff-Historie war es aber das drittgrößte Comeback zur Halbzeit, denn da lagen die Hawks mit 22 zurück. Da war das größte Comeback Cleveland gegen Indiana in 2017, das waren 25 Punkte. Ja, und was war da los bei den Sixers? Nur Seth Curry und Joel Embiid haben in der zweiten Halbzeit getroffen. Seth Curry hatte einen absoluten Sahneabend, kam auf Playoff Career High 36 Punkte, traf 13 aus 19, 7 Dreier. Joel Embiid hatte 37 Punkte, 13 Rebounds, aber vor allem im vierten Viertel ging halt überhaupt gar nichts mehr. Die letzten 6,5 Minuten haben die Sixers nicht ein Field Goal gemacht. Sieht man mal von dem letzten Jumper von Seth Curry ab, den er mit 0,1 Sekunden auf der Uhr noch getroffen hatte. Sonst kein Field Goal, total viele verworfene Freiwürfe. Natürlich Ben Simmons, der nur 4 aus 14 von der Freiwurflinie traf. Aber auch Joel Embiid verwarf 2 kurz vor Ende. Tobias Harris traf seinen letzten Jumper Anfang des zweiten Viertels. Also wenn du so schlecht die Freiwürfe wirfst, dann kannst du noch so gut spielen, ohne Jumper, ohne Freiwürfe, ist es echt einfach was zu wenig. Aber wirklich enttäuscht auch von Tobias Harris, der so gut gespielt hat bislang. Da weiß ich nicht, was los ist. Auch die komplette Bank hat sehr enttäuscht. Klammern wir mal Matisse Seibel ein bisschen aus, der ja auch immer durch ziemlich gute Defense besticht. Aber George Hill, Shake Milton, Dwight Howard, alle enttäuschend. Ja, und die Hawks sind echt kurz davor, in die Conference Finals zu ziehen. Haben ja 2 Möglichkeiten, den 4. Sieg zu holen. Gehen jetzt nach Hause, wo sie ja ziemlich heimstark sind. Die Niederlage in Game 3 war die erste nach 13 Heimsiegen in Folge. Trae Young an diesem Abend mit 39 Punkten, 7 Assists. John Collins mit 19 Punkten und 11 Rebounds. Gallinari von der Bank mit 16 Punkten, 8 Rebounds. Aber der heimliche Star des Spiels war Lou Williams, der vor allen Dingen im vierten Viertel total auftrete. Hatte 15 Punkte, 3 Assists am Ende. Traf 7 aus 11. 13 seiner 15 Punkte waren im vierten Viertel. Trae Young machte ebenfalls noch 13. Die Hawks scoren die Sixers mit 40 zu 19 im vierten Viertel aus. Und es war halt vor allem dieses vierte Viertel. Kurz vor Ende des dritten kamen sie so ein bisschen ran. Da haben sie einen kleinen Run gestartet. Kurz vorher waren sie noch mit 25 Punkten hinten. Ja, und dann hörten die Sixers auf einmal auf zu spielen. Meinten wohl, dass sie das Ding irgendwie schon runterreißen werden bei diesem Vorsprung. Und ganz allmählich schwand der Vorsprung dann. Riesiger Kollaps. Ganz, ganz bitter für die Sixers-Fans. Das wird jetzt richtig schwer. Aber mit einem so mental angeschlagenen Sixers-Team sehe ich eigentlich keine Hoffnung mehr. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die Hawks ein wenig nervös werden, aber da kann ja der Ice Train auch zeigen, dass er ganz, ganz cool bleibt in Game 6 und das Ding zu Hause regelt. Dann gehen wir weiter nach Utah. Da gab es auch erstmal Hiobsbotschaften für die Clippers, denn Kawhi Leonard musste nach dem letzten Spiel verletzt aussetzen. Er hatte Probleme mit dem Knie und gestern kam dann die Message, dass er wohl Probleme am Kreuzband hat. Die Untersuchungen konnten bislang noch nicht komplett durchgeführt werden, weil das Knie noch so geschwollen war. Also MRT machte noch keinen Sinn. Man weiß daher noch nicht, wie groß der Schaden ist. Ist das Kreuzband vielleicht sogar durch oder beziehungsweise gerissen? Ist es nur angerissen oder ist es nur gezerrt? Kawhi hatte ja so einen Monster-Dunk dabei in Game 4. Also für alle kam das eigentlich sehr überraschend, weil man davon noch nichts merkte, dass er Probleme hatte. Und das wäre natürlich richtig bitter. Und so mussten die Clippers halt ohne Kawhi antreten. Die Jazz im Übrigen immer noch ohne Mike Conley. Auch der fehlt immer noch mit seiner Hamstring-Verletzung. Und auch Donovan Mitchell hat weiter Probleme mit seinem Knöchel. Für Kawhi kam überraschend Terrence Mann in die Starting Five. Und der sollte nachher auch noch eine wichtige Rolle spielen. Paul George war allerdings derjenige, der natürlich übernehmen musste als der verbleibende Star bei den Clippers. Aber schauen wir erstmal auf die Jazz. Donovan Mitchell hatte sichtlich Probleme, traf nur 6 aus 19 an diesem Abend, hatte 21 Punkte. Dafür ging aber Bojan Bogdanovic ab. Er lief richtig heiß, hatte 23 Punkte zur Halbzeit, traf 8 aus 14, 7 Dreier bereits. Er war nicht zu stoppen, aber Paul George eben auch nicht. Hatte ebenfalls auch schon 22 Punkte und 8 Rebounds zur Halbzeit. Die Jazz gingen allerdings mit einer leichten Führung in Höhe von 5 Punkten in die Halbzeit. Danach übernahmen die Clippers aber so langsam das Spiel. Marcus Morris hatte wieder ein gutes Spiel. Reggie Jackson ebenfalls. Beide trafen sie über 50%. Und in dieser zweiten Halbzeit bekommen die Jazz die Clippers nicht mehr gestoppt. Vor allem Rudy Gobert sah da einige Male ziemlich doof aus. Er schlägt ihn Reggie Jackson im 1 gegen 1. Dann haut ihm Terrence Mann kurz vor Schluss den Dagger per Dunk rein. Also das wirklich enttäuschend vom Defensive Player of the Year. Da sah er echt nicht gut aus. Hat auch nach dem Spiel sich schuldig dafür bekannt. Und ja, die Clippers gewinnen 119 zu 111. 3 Spiele jetzt in Folge gewonnen. Das ohne Kawhi Leonard, ohne die Maschine. Ich bin gespannt, ob die Clippers das in Game 6 nochmal abrufen können. Oder ob die Jazz jetzt Lösungen finden. Donovan Mitchell sprach nach dem Spiel über seine Knöchelverletzungen, sagte, dass sie ihn behindert, aber dass er da jetzt irgendwie durch muss und dass er damit den Rest der Playoffs mit umgehen muss. Ich hoffe für ihn, dass es nicht nur noch ein Spiel dauert, sondern ich hoffe auch, dass diese Serie über 7 Spiele geht. Möge der Bessere gewinnen. Schauen wir mal, ob die Clippers ihren Fluch besiegen können. Ich würde ja dagegen wetten. Ich glaube, die Jazz kommen irgendwie nochmal zurück und die Clippers können den Ausfall von Kawhi nicht weiter kompensieren. Ich habe echt Respekt davor, wenn sie es schaffen. Und natürlich sind die Chancen der Clippers jetzt besser als der Jazz, aber mit einer entsprechenden Quote würde ich auf jeden Fall auf die Jazz setzen. Game 6 ist in der Nacht von Freitag auf Samstag um 4 Uhr. Übrigens das Spiel der Sixers gegen die Hawks ist davor um 1.30 Uhr. Und es ist auf jeden Fall geil, wie spannend diese ganzen Serien hier sind. Vielleicht bekommen wir ja tatsächlich 3 Game 7s. Wie verrückt wäre das denn? Einen würde es auf jeden Fall freuen. Und damit kommen wir dann auch zu den News. Und zwar ist das Chris Paul. Denn da gab es gestern die News, dass er ins Health and Safety Protokoll gerutscht ist. Ins Corona Health and Safety Protokoll. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Und das wirft natürlich auch einige Fragen auf. Also er ist positiv getestet worden. Und da denkt man natürlich erstmal, warum ist er nicht geimpft? Aber er scheint doch geimpft zu sein, auch wenn es da widersprüchliche Berichte gab. Jalen Rose ist ein anerkannter Reporter. Er sagte wohl, dass CP3 geimpft ist. CP3 wollte sich wohl erst nicht impfen lassen, ist wohl bekannt als Anti-Vaxxer, also einer, der sich nicht impfen lässt. War mir jetzt auch neu, habe ich irgendwo gelesen, muss jetzt auch nicht stimmen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es natürlich trotzdem verwunderlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht ein falsch positiver Test ist. Das wäre natürlich auch ganz krass, wenn sich das so herausstellen sollte. Aber aktuell müssen wir halt davon ausgehen, dass er erstmal raus ist. Und deswegen meine ich halt auch mit Game 7, denn das würde ihm natürlich noch ein paar Tage mehr geben. Game 1 wird er aller Voraussicht nach nicht spielen können. Wenn er geimpft ist und wonach es derzeit halt auch wirklich aussieht, dann muss er auch nicht so lange aussetzen. Aber 10 bis 12 Tage werden es wahrscheinlich schon sein, schätze ich mal. Und damit wird er auf jeden Fall einige Spiele verpassen. In den Western Conference Finals sehr, sehr bitter für Chris Paul. Nachdem er ja von so vielen Verletzungen schon gestoppt wurde in den Vorjahren, in den Playoffs. Natürlich bleibt da vor allem die Verletzung gegen die Golden State Warriors in Erinnerung, wo er mit den Houston Rockets schon 3-2 vorne lag. Aber liebe Suns-Fans und alle diejenigen, die jetzt für die Suns routen, weil ihr Team schon raus ist, was ja sehr gut möglich ist. Vielleicht kann das ja auch eine gute Sache sein, denn die Suns können auch definitiv ohne Chris Paul gewinnen. Vor allem gegen die Clippers oder die Jazz, die ja jetzt hier in 6 oder 7 Spiele gehen müssen, die beide sehr angeschlagen sind. Die Suns konnten sich jetzt schon ein paar Tage ausruhen. Chris Paul kann sich vielleicht noch ein paar Tage länger ausruhen, wenn er jetzt natürlich auch fit bleibt und nicht wirklich angeschlagen ist. Aber aufgrund der Impfung kann man da ja auch hoffen, dass er nicht wirklich irgendwie schwer betroffen ist, vielleicht auch gar nichts merkt. Vielleicht kann er dann individuell trainieren, seine Schulter auskurieren und kommt dann irgendwie für Game 3 oder Game 4 wieder topfit zurück. Das könnte dann den Suns nochmal einen Boost geben. Generell könnte diese Situation und dieses Pech ihnen jetzt auch nochmal einen Boost geben. Devin Booker kann nochmal 1, 2 Schippen drauflegen, das Spiel übernehmen. Cameron Payne, sein bisher super Backup, muss die Rolle annehmen. Aber generell muss man ja auch sagen, dass einfach alle Teams mit ihren Problemen zu kämpfen haben. Verletzungsprobleme, jetzt nochmal Corona. Und die Suns sind bisher sehr, sehr gut durch die Saison gekommen. Es ist halt nur irgendwie trotzdem bitter, dass immer wieder solche Verletzungen und jetzt auch Corona die Saison durcheinander wirbeln. Und vor allem ist es natürlich bitter für Chris Paul, der halt wieder mit solchen Problemchen auf dem Weg zum Titel zu kämpfen hat. So, machen wir weiter mit den News, denn da gibt's noch einiges. Also, gehen wir zu den Mavs. Donny Nelson, 24 Jahre GM gewesen. Das ist Geschichte. Die Mavs und Donny Nelson trennen sich, nachdem es ja in den letzten Tagen schon einige Unstimmigkeiten und Unruhen in Dallas gab. Also die Rede war von dem Schatten-GM Vulgaris, der überhaupt nicht mit Luca auskommt, beziehungsweise Luca scheint ein Problem mit ihm zu haben, weil auch Vulgaris während dem Spiel Einfluss genommen hat, ihm Anweisungen gegeben hat, wohl auch angeblich Anweisungen an Rick Carlisle gegeben hat, was die Rotation betrifft etc. Mark Cuban hat da total Bullshit drauf getwittert, aber Nelson hatte auch ein fragwürdiges Interview gegeben über Lukas Performance und über die Chemistry von Luca und KP, denn da hat er irgendwie nur über Luca gesprochen, dass er sich noch weiterentwickeln müsse. Ja, kann ja verstehen, wenn er ihn ein bisschen kitzeln will, dass er noch besser wird, weil Luka Doncic hat noch Potenzial, besser zu werden. Aber ihn da so öffentlich in den Fokus zu stellen bei dieser Frage, vielleicht wollte er auch einfach nur KP schützen, was ich natürlich auch verstehen kann. Aber ich denke mal, jetzt mal einen Wechsel zu machen und einen Wandel zu vollziehen im Front Office ist nicht schlecht nach 24 Jahren. Donnie Nelson hat einen Titel nach Dallas gebracht, hat damals Dirk Nowitzki geholt. Also man hat ihm viel zu verdanken. Allerdings sind die letzten 10 Jahre auch wirklich nicht erfolgreich gelaufen. Man hat nie irgendwie Free Agents, bedeutsame Free Agents nach Dallas holen können. Aber es ist halt schon krass. Es ist so ein bisschen der Klüngel, der dort aufgelöst wird in Dallas. Denn Donnie Nelson ist ja damals auch als Sohn von dem damaligen Head Coach und GM Don Nelson, also Don Nelson, sein Vater, hat damals im Prinzip alles gemacht. Ja, und diese alten Strukturen werden aufgebrochen. Ich finde das nicht schlecht. Die Frage ist natürlich, was ein neuer GM überhaupt so beeinflussen kann unter Mark Cuban. Wobei ich Mark Cuban eigentlich als guten Chef einschätze, der sich doch immer gerne auch von Fachmännern beraten lässt. Vielleicht holen sie jetzt mal einen echten Fachmann. Masai Ujiri fände ich ja ganz gut. Aber ich glaube, auch beim Front Office wird es für die Mavs schwer sein, einen sehr, sehr guten Mann zu finden. Die Mavs haben auf jeden Fall einen Headhunter beauftragt, um einen neuen GM zu finden. Ja, spannend, was da bei den Mavs passieren wird diesen Sommer. Nächste Woche werde ich ein Trash-Talk-Table mit dem guten Age machen. Da werden wir dieses Thema natürlich auch mit aufgreifen, was auch die Zukunft von Porzingis und dem Kader der Mavs angeht. Da werden wir auch unser MFFL-Gewinnspiel auflösen, was über die ganze Saison lief, und da gibt es dann auch noch einen Ball zu gewinnen für die Teilnehmer. So, jetzt aber genug zu den Mavs. Wir haben noch viele weitere News, und zwar die Washington Wizards, wo Isi Bonga ja jetzt Free Agent wird, auch wenn ich nicht große Hoffnung habe, dass er weiter in Washington bleibt. Ein anderer geht auf jeden Fall, und zwar der Trainer Scott Brooks. Da gab es auch die News gestern, dass die Wizards und Scott Brooks sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnten. Ich habe da jetzt nicht tief geforscht, aber für mich klang das irgendwie komisch. Also, wollte man mit ihm weitermachen oder nicht? Ich hätte ja gesagt, man sollte sowieso mal da auch einen Wechsel vollziehen. Vielleicht gab es da unterschiedliche Meinungen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es da keine weitere Zusammenarbeit geben. Das heißt, die Wizards suchen einen neuen Trainer. Aber damit sind sie auch neben den Blazers, den Pacers und den Magic nicht die einzigen. Denn jetzt haben sich auch die Pelicans von Stan Van Gundy getrennt. Da gab es ja über die Saison auch schon einige Berichte, dass das nicht alles super läuft. Stan Van Gundy, alte Schule, weiß man nicht so genau, ob diese alte Schule mit den jungen Spielern funktioniert. Ich denke mal, man hat sich ein bisschen mehr erwartet mit Ingram und Williamson, die ja auch beide wirklich performt haben. Und das Team, dazu noch mit Lonzo Ball und guten Rollenspielern wie Steven Adams, Josh Hart etc. nicht in die Playoffs gekommen, wobei das halt im Westen auch schwer ist. Ich glaube, sie werden auch nächstes Jahr sehen, dass das alles andere als selbstverständlich ist mit diesem jungen Kader. Ja, aber wir werden sehen, was sie machen werden. Auf jeden Fall einige freie Stellen jetzt auf den Trainerpositionen. Da wird sich einiges tun. Und dann habe ich noch ein paar Awards. Und zwar fangen wir mit dem Rookie of the Year an. Das ist ganz klar LaMelo Ball geworden. Hat mich überrascht, dass es so klar war. Aber die meisten haben sich ja dann wohl doch für diese beeindruckende Saison von LaMelo Ball entschieden, obwohl er viele Spiele verpasst hat. LaMelo Ball hat 84 First Place Votes bekommen, Anthony Edwards 15 ist eine ganz klare Reihenfolge gewesen. LaMelo Ball 1, Anthony Edwards 2, Tyrese Halliburton 3 mit 87 Third Place Votes, Anthony Edwards mit 75 Second Place Votes und 3 Third Place Votes hat Sadiq Bey bekommen. Also Glückwunsch an LaMelo Ball, war ja auch mein Rookie of the Year. Nochmal Wahnsinnssaison gespielt, richtig cool, hätte ich niemals gedacht. Ich habe ihn wirklich unterschätzt, aber er hat mit seinem jungen, frischen Spielstil definitiv die Liga aufgewirbelt. So, und dann gibt es noch die All-NBA Teams. Auch die wurden bekannt gegeben. Im All-NBA First Team sind Luka Doncic, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard und Nikola Jokic. Verrückt, dass Joel Embiid nicht dabei ist, obwohl er Zweiter im MVP-Voting war. Also der zweitwertvollste Spieler der Liga kommt nur ins All-NBA Second Team. Da ist er neben LeBron James, Damian Lillard, Chris Paul und Julius Randle. Ja, ich hätte Embiid auch ins Second Team gewählt, weil ich da auch so ein bisschen klassisch vorgehe mit den Positionen. Embiid und Jokic für mich ganz, ganz klare Center. Und damit hätte ich Embiid tatsächlich auch ins Second Team gewählt. Irgendwie ein bisschen absurd im Hinblick auf die MVP-Wahl, aber so ist es nun mal. Damian Lillard nur im Second Team, den hätte man sicherlich auch ins erste Team wählen können. Vielleicht für Luka Doncic. Stephen Curry war für mich eine klare Wahl. Luka Doncic hätte ich auch gewählt, aber da habe ich auch die Mavs-Brille an, da bin ich ganz ehrlich. Damian Lillard hat wahrscheinlich eine bessere Saison gespielt. Auch Chris Paul wäre ein Kandidat fürs First Team gewesen. Aber seine Zahlen sind halt nicht so beeindruckend gewesen. LeBron James im Second Team, ja, ist, glaube ich, gut vertretbar. Auch wenn er sehr viele Spiele verpasst hat, war er auch für mich lange der MVP-Kandidat. Ach so, Kawhi Leonard im First Team hätte ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Muss ich aber auch ehrlich sagen, dass ich das nicht so richtig verfolgt hatte, weil Kawhi für mich eben, ja, eine Maschine ist und für mich diese Saison nicht so aufregend, überragend gespielt hat. Einfach nicht so auffallend, weil der halt einfach sein Ding macht. Naja, aber schauen wir noch aufs Third Team. Das ist Bradley Beal, Jimmy Butler, Paul George, Kyrie Irving und Rudy Gobert. Also kein James Harden dabei, auch kein Jason Tatum oder Bam Adebayo, Russell Westbrook, Donovan Mitchell, Devin Booker. Und auch sein nicht dabei, der auch einige Stimmen bekommen hat. Kevin Durant hat halt einfach zu viel gefehlt in dieser Saison. Und was kann man noch sagen? Giannis Antetokounmpo übrigens der einzige, der 100 First Team Votes bekommen hat. Jokic und Curry 99, respektive 98. Ach, und ich sehe gerade, es fällt mir jetzt erst auf, dass die All-NBA-Teams ja wirklich noch nach Guard, Forward und Center gewählt werden. Nicht wie es beim All-Star-Game ist, wo es ja nur noch Guards und Forwards gibt. Deswegen natürlich umso logischer, dass Embiid im Second Team ist. Er hätte nämlich auch mehr Punkte gehabt als Kawhi Leonard. Auch Damian Lillard hätte mehr Punkte als Kawhi Leonard gehabt. Aber dadurch hat dann Kawhi ein bisschen Glück gehabt. Unten bei den Third Team Votes ist dann zum Beispiel Jason Tatum runtergefallen. Der hatte 69 Punkte. Kyrie Irving nur 61. Aber ja, die Spots sind da fest vergeben. Das hat mittlerweile ja auch finanzielle Auswirkungen. Also, dass Tatum und Mitchell zum Beispiel nicht ins All-NBA-Team gekommen sind, macht sie arm, natürlich ironisch gemeint, aber ihnen werden 33 Millionen Dollar entgehen, weil ihre Extension ja zum nächsten Jahr greift. So sind ihre Verträge nur 163 Millionen wert, ansonsten wären es 195,6 gewesen. Luka Doncic hingegen wird damit die dickste Rookie-Extension ever unterschreiben können. Er wird somit nämlich 201 Millionen über die nächsten 5 Jahre verdienen können, wenn die Mavs ihm das anbieten. Ich denke mal, das werden sie tun. Keine Kompromisse bitte bei Luka. Aber ich denke, die Mavs und Cuban wissen, was sie da zu tun haben. Ja, das war's mit der heutigen Ausgabe NBA mit deutscher Brille. Also morgen früh könnt ihr einen Daily Pod wieder erwarten, auch in den frühen Morgenstunden über das Spiel 6 der Bucks gegen die Nets. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Wichtigsten abgeholt, habe nichts vergessen. Sonst schreibt mir doch, ich freue mich über jede Nachricht. Und nochmal eine kleine Story, wenn es in letzter Zeit ein bisschen inkonstant ist. Aber es gibt nichts Frustrierendes, wenn man will und die Technik schlapp macht. Vor allem, dass mir vorgestern da die komplette Aufnahme flöten gegangen ist. Hat mich extrem frustriert. Ich habe daraus gelernt. Ich habe jetzt ein paar Mal zwischengespeichert. Ich glaube, ich muss mal meinen Rechner ein bisschen aufräumen und ein bisschen Platz schaffen, dass er besser arbeiten kann. Naja, bleibt gesund und munter. Genießt das Wetter. Never stop ballin'.